Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Was Früchte wie Feigen und Papayas mit Geschlechtsorganen zu tun haben, darüber spreche ich gleich mit Rasa Weber. Sie hat gemeinsam mit der Illustratorin Flor de Krombrugge ein Kompendium der dicken Dinger veröffentlicht, buchstäblich schamlos und oft sehr amüsant. Und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Wie nennt ihr eigentlich eure Geschlechtsteile? Das ist der erste Satz des Buches, über das wir jetzt sprechen. Und da steckt im Kern tatsächlich auch alles drin, worum es geht. 333 saftige Papayas, ein unvollständiges Kompendium der dicken Dinger, heißt das Gemeinschaftswerk der Illustratorin Flor de Krombrugge und der Autorin und Designerin Rasa Weber. Und sie ist jetzt bei mir hier im Studio. Hallo, herzlich willkommen, Rasa Weber.
Ja, guten Morgen.
Ich habe mich vorher gefragt, wie reden wir jetzt eigentlich darüber, ohne allzu explizit werden zu müssen? Also da ist auch bei mir sofort so eine Art Fremdeln oder eine gewisse Scham. Ist auch bei Ihnen das Buch aus sowas entstanden oder wie kam das dazu?
Also Fremdeln darf man mit dem Thema ja gar nicht, sonst kann man sich das Buch quasi sparen. Es geht eigentlich darum, genau diese Sprachkräftigkeit für Sexualität zu entwickeln und eben auch die Barrieren zu brechen, die vielleicht da sind in der Versprachlichung des Themas, gerade in Themenbereiche hinein, die vielleicht auch oft unterdrückt werden oder wo Angst davor besteht, über sie zu sprechen. Zum Beispiel Sex und Disabilities, Sex und Alter, die Frage, wie Sexualität mit verschiedenen Geschlechteridentitäten möglich und bezeichnet werden kann. Das sind so Themen, die uns eigentlich bewegt haben und wo sowohl visuell als auch sprachlich wirklich ein Bedarf danach ist, gerade die expliziten Töne anzuschlagen, würde ich sagen.
Ja, weil das wir thematisieren sie auch. Und mir ist das dann auch wieder eingefallen, dass man ja schon mit Kindern da rumeiert quasi und nicht richtig weiß, was sollen die jetzt da irgendwie sagen. Ist das eigentlich quasi schon die Wurzel des Übels, dass wir schon als Kinder gesagt kriegen, ja, sag das mal nicht so laut oder diese Unsicherheit da schon quasi denen mitgeben?
Also es gibt auf jeden Fall eine gewisse Hemmung, das Thema genau zu benennen. Also es gibt Studien aus der Soziologie, die darüber sprechen, dass die unspezifische Geschlechterbezeichnung oft dazu führt, dass Kinder sich verbal schlechter ausdrücken können und auch in Fällen von sexueller Übergriffigkeit viel schlechter beschreiben können, was ihnen widerfahren ist. Da geht es medizinisch oder soziologisch darum, genauere Begriffe zu finden. Bei uns geht das Ganze aber natürlich noch weiter. Es geht nicht nur um die Genauigkeit oder das Treffende, sondern auch um die spielerischen Zugänge zu dem Thema. Das heißt, es gibt Begriffe, die einfach nur lustig sein dürfen, die absurd sind, die vielleicht jeder schon mal gesagt hat, aber das macht man auf keinen Fall in der Öffentlichkeit. Und dieses Lautwerden zum Unterschied, das immer leise bleiben, das ist eigentlich das, was uns ein Anliegen dabei ist.
Und Sie haben ja eben tatsächlich in der Obstkiste ziemlich viel gefunden. Wie kam das, dass Sie da gerade auf Feigen, Papayas und all diese Früchte gekommen sind?
Naja, zur Ursprungsgeschichte kann man vielleicht sagen, die Idee des Buches kam zu mir in einem Sommer auf der Alm, wo ich nicht Früchte, aber Gemüse geerntet habe und viel Zeit hatte nachzudenken. Und eine Freundin mir eine Nachricht schrieb vom Peaches-Konzert in Berlin. Wow, Peaches kann so viele Wörter für Pussy. Das ist total wahnsinnig. Und ich dachte, ach, das ist doch einfach, das kann ich auch. Und habe angefangen, eine Liste zu erstellen und dachte, ah, ich habe ja anscheinend ein Talent dafür. Und dann fing es aber an, spannend zu werden, weil dann dachte ich, okay, die als weiblich gelesenen Geschlechtsteile sind das eine. Wie sieht's denn für die männlichen aus? Und was passiert eigentlich, wenn man trans, nicht-binär, intersexuell ist und auch eine Sprache sucht für Geschlechtsteile, die nicht immer unbedingt im binären System verhaftet bleiben müssen.
Und das ist ja auch interessant, habe ich bei Ihnen gelesen, dass es halt für den Penis gibt es 41 Synonyme, ich habe es mir extra aufgeschrieben, aber für die Vulva nur 15. Wie kommt das? Hat es auch moralische Gründe?
Also eine patriarchale Denkstruktur ist natürlich seit langem in uns allen verankert und kulturell ist das natürlich auch eine Aufgabe, sich daraus zu lösen. Und ich finde gerade die Suche nach Geschichten von beispielsweise Transpersonen in der Historie ist etwas, was uns ein Anliegen war und was ja erst seit kurzem in der Literatur auch einen Platz gefunden hat. Und da ist oft gerade die sprachliche Dimension ganz schwierig zu greifen, weil eben zu einer Zeit, in der Begriffe wie trans, inter und nicht-binär gar nicht erfunden wurden, diese Sprachlichkeit gar nicht möglich gewesen ist. Und da zurückzuschauen und zu sagen, was sagt man eigentlich dazu? Also mir fällt hier ein, der Text Rosenstengel von Anastasius Rosenstengel oder aber auch der Text Aal von einer Person ohne Namen, die im 18. Jahrhundert in Rotterdam aufgefunden wurde in den Straßen und die dann wiederum als weiblich beschrieben wurde, aufgrund der Geschlechtsteile, die aber eventuell als Mann gelebt haben könnte. Genau diese Geschichten gilt es eigentlich zu erzählen und auch da eine neue Sprachlichkeit zu finden.
Das wollte ich gerade sagen, weil das ist ja jetzt kein Lexikon, dieses Buch, in dem einfach jetzt, sagen wir mal, ganz viele Begriffe für Geschlechtsteile erklärt werden, sondern das ist ja auch ein Geschichtenbuch. Also ich habe mich köstlich amüsiert. Schon gleich am Anfang schreiben Sie, dass allein zwischen 2002 und 2010 wurden 17.000 Patientinnen ins Krankenhaus gebracht, weil sie ihr Geschlechtsteil in einen Reißverschluss eingeklemmt hatten und so Sachen oder eben diese historischen Sachen. Wie haben Sie das alles gefunden? Wo haben Sie da recherchiert?
Also Flor und ich hatten einen sehr regen Austausch im letzten Jahr, unter anderem über einen Chat, wo wir einfach Ideen gesammelt haben. Das heißt, wenn nachts um 3 irgendwie eine Nachricht kam, in der fetter Karpfen stand oder mexikanische Minigurke, dann wussten wir, was gemeint ist. Und im Prinzip ist das Buch durch ein Ping-Pong entstanden. Einerseits eine Bildlichkeit zu finden, denn auch die Bildlichkeit, also das Explizite in der Bilderwelt ist ja etwas, was uns tatsächlich gerade verloren geht. Also Stichwort Internet, wo kann man denn da eigentlich Bilder finden und wie sind die zensiert und wie sehen die aus? Welche Normen werden erfüllt?
Hätte ich jetzt gerade eher das Gegenteil gedacht, dass man ja mit Bildern über Sex und sexualisierte Körper geradezu überflutet wird, ist ja schon in den Schulen ein Problem.
Das stimmt ja, aber es gibt ganz spezielle Normkörper, die gezeigt werden in dieser Bilderwelt. Und da die Frage zu stellen, was sind das für Körper, welche Hautfarbe haben die, welche binäre Geschlechteridentität haben die in der Regel und auch, und das muss man dazu sagen, wie sehen Geschlechtsteile denn aus? Wie werden die in Pornografie und Öffentlichkeit wahrgenommen und dargestellt? Das ist immer noch ein großes Problem. Und diese Vielfältigkeit zu zeigen, dass es eben nicht nur eine Art des Geschlechts gibt, sondern ganz unterschiedliche Arten und Formen, ist da natürlich auch ein Anliegen. Und zum anderen eben die Recherchearbeit auf sprachlicher Ebene oder inhaltlicher Ebene. Das war eigentlich sehr amüsant. Ich kann zum Beispiel wahnsinnig gut in Cafés arbeiten, was für das Thema natürlich nicht immer problemlos geht, weil ich wirklich wild recherchiert habe. Also so Dinge wie Karpfenerotik oder Burgerporn. Also Karpfenerotik ist ein stehender Begriff im Netz. Da würde ich dazu zählen unsere guten deutschen Autoren wie Siegfried Lenz und Günter Grass, die ja beide begeistert waren über den deutschesten Fisch der Deutschen. Und es gibt tatsächlich ein Genre, wo Menschen sich mit unglaublich fetten Karpfen ablichten lassen im Internet. Und das ist halt so eine spannende Zwischenwelt zwischen Fischerei, Handwerk und Erotik, was dann da aufkommt, was wir aufgegriffen haben als Beispiel.
Und hat Ihnen da eigentlich, Sie sind ja auch Designerin, hat Ihnen da auch so Ihre Liebe oder Ihr Formenverständnis nochmal geholfen beim Machen dieses Buches? Also haben Sie auch zum Beispiel bei den Illustrationen sich damit eingebracht?
Also bei den Illustrationen war ja Flor die treibende Kraft. Was wir aber tatsächlich gemacht haben, ist ganz viel uns über diese Bildwelten ausgetauscht und eben überlegt, wie kann man bestimmte Dinge darstellen. Und das ist teilweise auch problematisch gewesen und ist immer wieder Gegenstand unserer Diskussionen geworden. Beispiel wäre eine Person im Rollstuhl in einer sexuellen Interaktion mit einer anderen Person. Wie zeigt man das? Weil es gibt dann oft ganz stehende Bilder im Kopf, von denen man sich selber auch erstmal lösen muss. Wie sieht denn sowas aus? Was will so eine Person oder macht so eine Person? Und das breiter zu fassen, ist dann wirklich die Aufgabe, sich selbst auch immer wieder neu zu hinterfragen in diesen Bildern.
Was haben Sie auch irgendwie drüber gesprochen oder irgendeine Vorstellung, für wen das Buch irgendwie gedacht ist, also wer das lesen könnte? Ich habe zum Beispiel überlegt, würde ich das meinen Teenager-Mädchen zu Hause schon geben oder ist das dann doch schon ein bisschen drüber? Wer ist da so eigentlich die ideale Zielgruppe?
Also im Prinzip ist es ein Buch für eine Generation, die, wie Sie schon richtig gesagt haben, mit Pornografie groß geworden ist, aber sich frei spielen oder frei schwimmen will von den Normen, die diese Bilder und Sprachwelt mit sich bringt. Ich kenne inzwischen einige Menschen, die das auch mit ihren Jugendlichen zu Hause lesen und hoffe tatsächlich, dass es so eine Art kleines Vermächtnis wird für eine neue Generation, die sexuell eben umsichtiger, vielleicht auch wieder vorsichtiger im Sinne von sensibler wird. Und genauso denke ich dann, ach, wie wäre das eigentlich mit der Generation meiner Eltern oder sogar Großeltern, weil für die ja auch Sexualität kein Tabuthema an sich mehr war oder ist. Und dennoch bestimmte Themen, die eben erst in den letzten 10 Jahren vielleicht mehr in den Diskurs aufgetaucht sind, vielleicht auch spannend werden könnten.
Also weil es auch dazu beiträgt, dass man doch nochmal genauer hinguckt. Also ich hatte jetzt gerade, wo wir drüber gesprochen haben, dass es eben so inflationär ist mit Nacktheit und Sexualität einerseits, aber andererseits eben die Genauigkeit fehlt.
Genau, also es gibt eigentlich keine Art, über Sexualität zu sprechen, die nicht, also es gibt, gab lange Zeit keine Art, die nicht verallgemeinernd wäre. Und für uns ist es dann eben ein Anliegen, mit Geschichten auch Tabuthemen zu streifen, die vielleicht als eklig oder ungezogen gebrandmarkt sind. Also sexuelle Praktiken, die oft übersehen werden und die vielleicht auch nur bestimmten Gruppen zugeordnet werden. Also was bedeutet Homosexualität im Bett? Was ist Heterosexualität im Bett? Das ist verbunden mit ganz speziellen Bildern.
Rasa Weber, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön, dass Sie da waren.
Vielen Dank auch.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, 333 saftige Papayas, ein unvollständiges Kompendium der dicken Dinge, hat Florde Krombrugge illustriert und Rasa Weber hat die Texte geschrieben und erschienen ist es beim Merz Verlag.
Neue Krimis.
Wir sind in Taiwan. Yang Ning ist Ende 20 und arbeitet als Tatortreinigerin. Das heißt, sie säubert Wohnungen, die nach Blut, Urin und Verwesung stinken. Ziemlich schlimmer Job. Für Yang Ning ist das Ganze aber eher eine Art von Therapie und Trauerarbeit. Nach dem Selbstmord ihres Bruders hat sie ihren eigentlich sehr ausgeprägten, feinen Geruchssinn verloren. Und nur der Leichengeruch an einem Tatort kann ihre besondere olfaktorische Fähigkeit für kurze Zeit wieder reaktivieren. Genau so erkennt sie dann eines Tages in einem Apartment, in dem eine junge Frau brutal ermordet worden ist, ein Parfüm wieder und meint zu wissen, dass der mutmaßliche Serienmörder, der hier zugeschlagen hat, möglicherweise auch ihren Bruder in den Suizid getrieben hat. Das Auffälligste an diesem Krimi ist, dass Katniss Xiao sehr intensiv mit Versatzstücken aus Film und Literatur arbeitet. Also an Patrick Süskinds Das Parfüm zum Beispiel denkt man natürlich sofort, schon lange bevor Yang Ning ihrem Verdächtigen den Namen Grenouille gibt. Man kennt das aus vielen aktuellen Krimis, die aus China, Korea oder Japan auf den Weltmarkt drängen. Sie nehmen Genrebestandteile aus der angloamerikanischen und europäischen Produktion, polieren sie auf und reexportieren sie. Mir macht das Spaß, in diesem Fall auch, weil Katniss Xiao es noch einmal richtig auf die Spitze treibt. Es gibt stellenweise wörtliche Übernahmen aus Das Schweigen der Lämmer und an einer Stelle meldet sich dann aus einem Fernseher sogar Norman Bates direkt zu Wort, dieser verstörte junge Mann aus Hitchcocks Klassiker Psycho. Die beste Freundin eines Mannes ist seine Mutter. Das ist dieses creepy Norman Bates Zitat aus Psycho. Die meisten werden es im Ohr haben. Und damit sind wir dann bei dem Punkt, der Katniss Xiaos Parfüm des Todes für mich richtig interessant macht. Denn dieses ganze Material aus dem westlich geprägten Genre-Kanon verbaut sie nahtlos in einem Krimi, der eigentlich auf die unterschwelligen Konflikte in der taiwanischen Gesellschaft zielt. Also dieser Satz aus Psycho zum Beispiel bekommt vor dem Hintergrund des Zerfalls der traditionell chinesischen Familienwerte in Taiwan einen ganz anderen Klang in einer Gesellschaft, die einerseits ja sehr dynamisch ist, andererseits krass überaltert. Und ich glaube, das ist das Thema. Die Eltern sind in Taiwan schon längst nicht mehr die besten Freunde der Kinder. Kinder flüchten vor den Alten in ihre viel zu engen, trostlosen Apartments am Rand von Taipeh. Und genau diese Wohnungen werden in Das Parfüm des Todes dann auch zu Tatorten. Meine Lesart, hier wird ein Generationenkonflikt als blutiger Horror-Thriller erzählt. Ziemlich fies, ziemlich spannend und ganz schön komplex.
Katniss Yao, das Parfüm des Todes, aus dem Chinesischen hat es Karin Betz übersetzt und erschienen ist das Buch beim Surkamp Verlag. Es kostet 20 Euro und ist im November auf Platz 9 unserer Krimi-Bestenliste eingestiegen. Vorgestellt hat das Buch Kolja Mensing und Sie finden die ganze Liste mit jeder Menge Lesestoff für einen doch ziemlich spannenden Herbst auf unserer Website. Und wenn Sie Fragen zu Krimis haben, können Sie uns gern schreiben unter krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
In der Jazz-Ära der 1920er Jahre, da war Edna St. Vincent Millay ein richtiger Star. Ihre Gedichte wurden gefeiert und kein Mensch hätte sich vorstellen können, dass sie später mal 1950 einsam und fast vergessen sterben würde. Jetzt kann sie wiederentdeckt werden in einem zweisprachigen Bändchen, das der Engeler Verlag herausgegeben hat. Es heißt schlicht Journal und Manuela Reichert hat es gelesen. Was sind denn das für Texte? Journal klingt ja nach Tagebuch.
Eigentlich so ein kleines Bändchen richtig für den November gedacht. Ja, es sind nämlich Gedichte, die sie geschrieben hat im letzten Jahr ihres Lebens. Also sie ist 1950 gestorben, kurz vorher. Lyrische Tagebucheintragung, könnte man sagen. Und es dreht sich natürlich alles darum, wie geht's zu Ende? Was ist dieser Tod? Sie war krank, sie war süchtig, ihr Mann war gestorben. Also eine ziemlich traurige Situation. Und dann heißt sie auch in einem Gedicht, wie fühlt sich wohl zu sterben an, wie dazuliegen irgendwann und nichts zu wissen, taub das ich. Und das Spannende an dem Bändchen ist, dass das einerseits sehr konkret sich um das Ende dreht und andererseits aber auch so eine, ja, so einen fast ironisch heiteren Ton dann immer wieder hat.
Und merkt man da an diesen späten Texten, so kurz vor dem Ableben, auch nochmal, was am Anfang ihres Lebens sie so berühmt gemacht hat?
Ja, das war ja wirklich eine unglaublich tolle Geschichte. Also ein junges Mädchen aus wirklich kleinen Verhältnissen. Ihre Mutter war alleinerziehende Krankenschwester. Und sie hat immer gedichtet geschrieben und hat dann ein ganz, ganz langes Gedicht, Renaissance, Wiedergeburt, bei so einem Wettbewerb, so einem Preisausschreiben, könnte man sagen, was so ein Verlag ausgeschrieben hatte, eingereicht. Die Mutter hat das gemacht. Dann hat sie das zwar nicht gewonnen, aber ist mit einem Schlag berühmt geworden. So eine ganz schöne, ganz kleine, junge Frau. Da ging es schon um Wiedergeburt. Es ging um das Ende. Es ging darum, was Leben eigentlich ist. Und damals haben so auch Leute gedacht, das kann doch keine junge Frau geschrieben haben. Ja, ist wahrscheinlich ein Pseudonym. In Wahrheit ist es ein mittelalter Mann, der da seine Gedanken lyrisch formuliert hat. War aber nicht so. Und von da an war sie, wie Sie gesagt haben, wirklich berühmt. Also ich kann mich erinnern an einen Film mit Catherine Hepburn, die irgendwie im Schlafwagen plötzlich Edna St. Vincent Millay Spencer Tracy vorliest, ja, und ganz viele Leute haben sie geschätzt und dann ist sie auch aufgetreten vor unheimlich vielen Menschen und ja, war wirklich ein Star. Es gab eine Briefmarke mit ihr und dann war sie irgendwann vergessen und dieses Bändchen ist hier ja aus dieser Phase des Vergessens eben schon und man muss sagen, Günter Plesso hat das übersetzt, der immer schon sich für das Werk von Edna St. Vincent Millay eingesetzt hat.
Und er hat das wahrscheinlich wieder sehr gut gemacht.
Sehr frei. Günter Plesso ist ja auch ein älterer Herr inzwischen und hat es zum Teil sehr frei übersetzt. Aber ich finde es sehr schön. Es ist sehr flirrend und ja, man ist so dabei, dass man es liest und immer wieder liest. Und dann guckt man aus dem Fenster, sieht, es ist grau draußen. Und dann versteht man, was diese Autorin da macht. Also es fängt an, dies Heft wird, wenn ich tot bin, ein Parfum, ein Hauch nur von mir sein, die mich gut kannten, sagten dann vielleicht, ja, darauf kam's ihr an. Ich schreibe nicht, mein sterblich Ich zu überleben, sondern mich zu äußern, wie ich eben bin, lebendig. Und in diesem Sinn wird dies Heft, wenn ich tot bin, ein Parfum, ein Hauch nur von mir sein. Und so ein lyrischer Hauch ist es, ja. So ein am Ende des Lebens. Wobei, sie war ja nicht wirklich hochbetagt, sondern sie ist ja wirklich krank und relativ jung gestorben, also mit Ende 50. Aber es ist so ein Rückblick, ein lyrischer Rückblick. Und was ist das zu sterben? Wie kann man dann damit umgehen? Wo sitzt denn der Tod? Sitzt der auf dem Fensterbrett? Oder wie sie an irgendeiner Stelle schreibt, nee, der wird wahrscheinlich irgendwo in den Gardinen sich aufhalten, bevor er mich dann greift, ja.
Also man merkt aber offenbar von dem, was Sie jetzt so erzählt haben, dass auch so dieses Freigeistige und Unkonventionelle, was sie ja hatte in ihrem Leben, da auch immer noch, auch eben kurz vor dem Tod noch sie ausmacht.
Ja, und eben dieser Ton, der sozusagen die tiefen und die schweren Dinge auch sehr leichtfüßig und leichthändig begriffen hat. Sie war eine Traditionalistin im Schreiben, also sie hat eigentlich jetzt hier in dem Band nicht, das sind so, ja, da heißt es, der Übersetzer sagt, es sind Knittelverse, die sie da geschrieben hat. Sonst hat sie immer in Sonetten geschrieben, also sehr streng in der Form, sehr traditionalistisch, aber in ihren Themen war sie immer schon unglaublich, wie sie sagen, freigeistig, ja. Muss das mit der Ehe wirklich so sein? Musst du immer mitkommen, wenn ich ausgehe? Ist Liebe wirklich alles? Also sie hat immer auch Frauen und Männer geliebt und hat das sehr offensiv gemacht. Schon als junge Frau hat sie daraus gar kein Geheimnis gemacht. Und das war etwas, was sehr ungewöhnlich war. Sie hat dann geheiratet irgendwann einen Mann, fand ich auch immer ganz toll, der gesagt hat, okay, deine Affären kannst du alle haben, aber nur unter der Bedingung, dass sie nicht dein Schreiben in irgendeiner Weise behindern. Also er hat ihr sozusagen den Rücken freigehalten, hat in Kauf genommen, dass sie sehr andere Lieben hatte als nur die zu ihm. Aber wie gesagt, sie musste schreiben, weil da hat er gesehen, das ist eine geniale Dichterin und der widme ich mein Leben. Also da hat sie auch die richtige Wahl getroffen, was den Ehemann angeht. Also eine sehr ungewöhnliche Person, die heute kein Mensch mehr kennt. Und das ist irgendwie komisch. Ja, meine Kerze brennt an beiden Enden, war so eine Gedichtzeile, die sie mal geschrieben hat, die alle kannten. Also jetzt ist dieses kleine Bändchen erschienen. Ich würde gerne nur sagen, wenn man sich für die Autorin interessiert, vor 10 Jahren gab es eine wirklich ganz tolle Bilderbiografie von Ernst Osterkamp. Habe ich gerade mal geguckt, im Deutschen Kunstverlag, ist immer noch greifbar. Ja? Edna St. Vincent Millay, meine Kerze brennt an beiden Enden, sie wird die Nacht nicht überdauern.
Und dann dieses schöne novembrige Trostbuch dazu lesen, was Manuela Reichert uns vorgestellt hat. Journal heißt es von Edna St. Vincent Millay aus dem amerikanischen Englisch, übersetzt von Günter Plesso. Zweisprachig erschien beim Engeler Verlag und das kleine Bändchen kostet 10 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin die Andrea Saffer. Und ich lese das Buch Der große Boss, das Alte Testament unverschämt fromm neu erzählt von Fred Denger. Das Buch ist mal eine ganz andere Wiedergabe vom Alten Testament, lustig und vielleicht auch manchmal ein bisschen nachdenklich erzählt. Ja, warum lese ich das? Weil man so viel vom Glauben abkommt und dann vielleicht das auch mal aus einer anderen Sichtweise dann sieht. Wie macht er das lustig, indem er salopp erzählt? Nicht so schwierig, einfache Worte. Ich finde es sehr gut, weil ich habe schon viel gelacht.
Andrea Saffer liest und lacht am Starnberger See über Der große Boss, das Beste aus dem Alten Testament von Fred Dreger. Erschienen ist das Buch beim Eichborn Verlag, zurzeit aber nur gebraucht zu bekommen. Letztes Wochenende, da hat sich ein ganz neuer Verband jüdischer Journalistinnen und Journalisten gegründet. Wir haben darüber auch im Programm von Deutschlandfunk Kultur berichtet. Es gibt aber auch ein Kollektiv jüdischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller, das in Berlin entstanden ist. Und einer der Initiatoren ist der israelisch-deutsche Schriftsteller Thomas Dotan Dreifuß. Er hat letztes Jahr mit seinem Debütroman Birobidschan, hat er es gleich auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis geschafft. Er schreibt aber auch Essays und Lyrik. Und jetzt ist er hier bei mir. Hallo, herzlich willkommen.
Hi, hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Den Journalisten, die diesen Verband gegründet haben, von dem ich gerade erzählt habe, denen geht es vor allem um eine stärkere Sensibilisierung gegen antisemitische Tendenzen. Dazu gibt es ja leider immer häufiger Anlass seit letztem Jahr. Wie ist es bei Ihnen in Ihrem Kollektiv? Was war die Idee, dass Sie sich zusammengefunden haben?
Also bei uns hat es keine große Rolle gespielt. Bei uns war die Idee eher, dass es gibt hier eine jüdische Vielfalt in der Stadt, die nicht unbedingt angesprochen wird, also vor allem Mehrsprachigkeit. Also es gibt hier auch eine englischsprachige jüdische Literaturszene, eine hebräischsprachige jüdische Literaturszene und wir fragen uns alle die gleiche Fragen, was das bedeutet, jüdische Literatur zu produzieren, was es bedeutet, jüdisches Schreiben zu produzieren. Und die Idee kam von der von Rachel Libeskind, eine amerikanisch-deutsch-jüdische Künstlerin, die auch mit Text arbeitet. Und sie hat es sofort mir und Julia Boston, eine amerikanische Schriftstellerin, angeboten und wir haben es einfach direkt angenommen mit großer Freude und haben eine kleine Gruppe gesammelt als Anfang, die auch mehrsprachig ist, aber auch vielfältig im Sinne von Schreibgattungen. Wir haben Lyrik, Prosa, Drama, Essays und Kinderbuch sogar.
Und das sammeln Sie oder schreiben Sie auch zusammen? Was machen Sie denn so in diesem Netzwerk?
Wir treffen uns alle zwei Wochen in der Bibliothek des Jüdischen Museums in Berlin. Sie waren sehr nett und haben uns den Raum zur Verfügung gestellt vor der Öffnungszeiten. Und wir besprechen jedes Mal zwei Stunden einen Text von einer anderen Person. Also wir haben so eine Liste und jede Woche soll jemand einen Text schicken. Und dann, wir lesen das im Voraus und wir sitzen und besprechen und geben nur Feedback und Anmerkungen. Genau.
Und die Gruppe nennt sich ja die Sammlung. Da fiel mir sofort diese berühmte Exilzeitschrift von Klaus Mann ein. Ist das auch sowas, was Sie damit auch ausdrücken wollen?
Genau, also die Sammlung, das nennt sich auch nach einem jüdischen Zeitschrift, der in Berlin war vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg. Und wir fanden den Namen einfach sehr passend, weil wir sind eine Sammlung von sehr, sehr verschiedenen Menschen, die sehr, sehr verschieden auch schreiben. Und genau, also die Sprache der Unterhaltung ist natürlich Englisch, weil das die Lingua Franca ist. Aber das zwingt uns auch zu Fragen von Übersetzbarkeit. Wir haben auch Übersetzer bei uns, wie kann etwas übersetzt werden am besten und genau.
Wenn Sie sagen, da sind so viele verschiedene Sprachen auch präsent, wie ist das mit dem Jiddischen? Das hört man ja in Berlin kaum noch.
Ja, Jiddisch haben wir noch nicht. Das ist auch ziemlich selten. Wir suchen aber jemanden, der auf Jiddisch schreibt. Jiddisch ist schon eine sehr besondere Sprache. In meinem Roman Birobidzhan haben die Figuren Jiddisch gesprochen unter sich, obwohl es auf Deutsch geschrieben ist.
Ah, das heißt, Sie können das also?
Ja, ich kann Jiddisch. Und das ist, diese Sprache ist besonders interessant im deutschen Sprachraum, weil es so nah an die deutsche Sprache, aber auch so weit, also aber auch weit genug, um eine andere Sprache zu sein. Und deshalb bricht sozusagen diese Binarität zwischen wir, Mehrheitsgesellschaft, und sie, eine Minderheitssprache, eine Minderheit. Deshalb finde ich diese Sprache sehr faszinierend, aber sie ist bei uns noch nicht.
Kann ja noch werden. Wie ist das überhaupt, wenn Sie sagen, Sie treffen sich da im Jüdischen Museum in einem Raum und Sie lesen vorher? Kann man denn auch jetzt als Publikum, als Interessierter Ihre Texte irgendwo lesen oder sie als Gruppe erleben?
Also in diese Sessions nicht. Das ist streng geschlossen, weil da sind auch sehr intime Themen manchmal besprochen oder sehr persönlich. Wir haben das zum Beispiel bemerkt, wir existieren seit dem Anfang 2023 und inmitten unseres ersten Jahres gab es den 7. Oktober. Und dann mussten wir eine Session ohne Text nur besprechen, so über wie wir damit umgehen, wie wir fühlen und so. Und in diesem Moment hat diese Gruppe auch eine Art Gruppentherapie-Atmosphäre bekommen. Und es ist seitdem auch geblieben. Also nicht nur zu dem Thema, aber auch manchmal kommen sehr persönliche Sachen in den Texten vor.
Aber Sie haben eine Homepage und da kann man ja vielleicht auch mal Texte lesen, die da
genau
entstehen.
Also man kann, es gibt da einige Texte. Wir haben einmal im Jahr eine Lesung von uns allen. Und man kann dort auch, oder auf unserer Instagram-Page sammlung.berlin, kann man auch die verschiedenen Veranstaltungen von uns individuell folgen, wenn man sich interessiert auch für die amerikanische jüdische Literaturszene in Berlin, die sehr groß ist, oder die israelische.
Dothan Dreyfus, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ja. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Kuba war ja in letzter Zeit immer wieder in den Schlagzeilen, weil die Menschen dort Tage und Wochen lang ohne Strom auskommen mussten. Schon lange herrscht Mangelwirtschaft unter der sozialistischen Regierung, die daran aber auch keinerlei Kritik erlaubt. Deshalb ist auch einer der bekanntesten Autoren der Insel, der Bestsellerautor Leonardo Padura, zwar in zahlreiche Sprachen übersetzt worden, aber in seiner Heimat kriegt man seine Bücher nur unter der Hand. Gerade hat er in Deutschland sein neues Buch vorgestellt und Peter B. Schumann hat ihn getroffen.
Bei der Präsentation seines jüngsten Romans Personas Decentes, anständige Leute, im Amerika-Haus in Madrid habe ich Leonardo Padura zuletzt getroffen. Er hat sich in den vielen Jahren, die wir uns kennen, kaum verändert. Sein Haar ist lediglich lichter und der Vollbart ganz weiß geworden. Und da es tropisch heiß war in Madrid, trug er Sandalen, und zwar der Marke Birkenstock, wie Kommissar Conde die Hauptfigur vieler seiner Romane. Deshalb hat die bekannte Firma in diesem Jahr ein 10-minütiges Kurzfilmporträt über den passionierten Schriftsteller aus Havanna produzieren lassen. Das Birkenstock Kuba sieht allerdings sehr viel idyllischer aus als die Wirklichkeit in seinen Romanen, wie zum Beispiel in Anständige Leute.
Das Thema dieses Romans ist das tragische Schicksal Kubas, dass immer, wenn wir glauben, etwas erreicht zu haben, die Hoffnung wie Staub im Wind verweht. Es ist der kriminellste meiner Romane, in dem sich zwei Mordgeschichten ereignen. Die eine geschieht 1910, als zwei Prostituierte auf blutigste Weise umgebracht werden. Die andere spielt in der Gegenwart der 1970er Jahre, in der ein ehemaliger kulturpolitischer Scharfmacher ermordet wird. In meinem älteren Roman Masken habe ich die Opfer solcher Leute dargestellt. Hier setze ich mich mit dem Täter auseinander.
Als Leonardo Padura, Kubas bedeutendster Gegenwartsschriftsteller, in den 1990er Jahren das sehr populäre Genre des Kriminalromans erneuerte, wurde er vielfach gewürdigt. Doch dann verebbte der heimische Preisregen. Inzwischen wird Padura, der bekannteste Unbekannte auf der Insel, mit internationalen Auszeichnungen überhäuft. Wie versteht er das?
Mein Blick auf die kubanische Wirklichkeit gefällt den Kulturbürokraten und gewissen Politikern nicht. Ich habe zwar den Nationalpreis für Literatur, die höchste literarische Auszeichnung, erhalten und 8-mal den Kritikerpreis für das beste Buch des Jahres, aber meine Bücher sind in Kuba kaum zu kaufen. Viele kennen sie, denn sie werden weitergereicht oder als PDF über USB-Sticks und Smartphones verbreitet. In keinem offiziellen Periodikum werde ich zitiert. Ich bin quasi unsichtbar.
Zum bizarren Höhepunkt der öffentlichen Missachtung, so erzählt Leonardo Padura, sei es schon vor Jahren gekommen.
Auf einer Buchmesse in Havanna war nur ein einziges Buch von mir ausgestellt, und zwar in Blindenschrift. Sie waren sozusagen an der Perfektion meiner Unsichtbarkeit angekommen. Ich war nur noch Material für Blinde. Ich zahle diesen Preis jedoch mit großer Gelassenheit, denn das Wichtigste ist für mich, in Kuba zu sein und zu schreiben.
Und zwar das, was er will. Sein Schreiben hat ihm eine privilegierte Situation verschafft. Er hat inzwischen einen spanischen Pass, kann reisen, wohin er will und könnte auch bequem in Spanien leben. Aber er braucht sein kubanisches Ambiente, trotz allem.
Die Wirklichkeit hat sich verfinstert. Es gibt keine angemessenen wirtschaftlichen Lösungen für die herrschende Dauerkrise. Nur nette Reden der Politiker und Aufrufe durchzuhalten. Aber es gibt neue, beklagenswerte Erscheinungen. Die Machenschaften im Kunsthandel, die wachsenden Armenviertel, die Exzesse des Tourismus und des Reichtums, die Not in der Mangelwirtschaft, die fehlende Perspektive. Das alles hat zu einer großen Enttäuschung bei vielen Kubanern geführt.
Und zu immer neuem Stoff für seine Romane. Sie sind zu einer Art fortgesetzter Chronik der sich ständig verschärfenden Notlage Kubas geworden. Den persönlichen Angriff auf das Regime vermeidet er in seiner Literatur wie in seinen vielen Interviews. Ein bisschen Selbstschutz muss sein. Dennoch wurde er vor einiger Zeit überrascht, als er in Anwesenheit von Staatspräsident Díaz-Canel die Ehrenmedaille Alejo Carpentier für besondere Verdienste um die kubanische Kultur erhalten sollte. die erste staatliche Würdigung nach bald 20 Jahren des offiziellen Verschweigens.
Ich weiß wirklich nicht, was der Grund für diese Entscheidung war. Ich fühlte mich geehrt, weil der Preis mit dem Namen Alejo Carpentier verbunden war, über den ich 2 Bücher geschrieben habe und den ich sehr bewundere.
Er akzeptierte die Ehrung und ließ offiziell wissen:
Diese Medaille ist ein Anreiz für mich, mein Werk wie bisher fortzusetzen und auf die ernsthafteste Weise die Widersprüche in der gegenwärtigen kubanischen Gesellschaft darzustellen.
Der kubanische Schriftsteller Leonardo Padura, sein Roman Anständige Leute ist im Unionsverlag erschienen in einer Übersetzung von Peter Kulzen.